Dankbarkeit, Denkarbeit. Ich muss gestehen, es ist nicht wirklich so, zumindest habe ich es nirgend gefunden, dass es einen wirklichen Zusammenhang in der Sprache gibt zwischen Danken und Denken. Aber irgendwann kam mir das mal so als Wortspiel, weil es ja auch die gleichen Buchstaben sind, die man nur umstellen muss, dass ich dachte, es ist gut und in der Sache, bin ich überzeugt, gibt es einen Zusammenhang zwischen Denken und Nachdenken und Dankbarkeit. Ich glaube, undankbare Menschen sind Menschen, die nicht wirklich über das Leben nachdenken oder nachgedacht haben. Und umgekehrt, Menschen, die über sich, über Leben nachdenken, die finden eher einen Weg zur Dankbarkeit. Ich möchte Sie einfach mitnehmen auf drei so Schritte zur Dankbarkeit, wo man zeigt diesen Zusammenhang. Das erste, da geht es deutlich auch um das Denken, nämlich von nichts kommt nichts. Das ist so ein Satz, den grundsätzlich jeder bestätigt, von nichts kommt nichts, aber wenige denken den zu Ende und denken weiter. Es gibt so ein Gebet, das diesen Gedanken sozusagen als Gebet formuliert: Alle gute Gaben, alles was wir haben, kommt, oh Gott, von dir, wir danken dir dafür. Aber kann man das so beten als denkender Mensch? Wenn Gott wirklich diese Welt geschaffen hat, uns alle Voraussetzungen für unser Leben auf diesem Planeten geschenkt hat, Licht, Wärme, Luft, Wasser, Nahrung, sind wir da nicht zu Dank verpflichtet? Wenn Gott sich uns Menschen ausgedacht hat und wenn er uns als Schöpfer alle diese Fähigkeiten geschenkt hat, Kreativität, unseren Körper mit all diesen tollen Eigenschaften, unseren Verstand, unsere Fantasie, alle Gaben und Fertigkeiten, die wir haben oder die wir entwickeln können, hat dann er nicht auch alles geschenkt, was wir mit diesen Gaben tun können? Ich glaube manchmal, dass viele Menschen so undankbar sind, weil sie eigentlich der Meinung sind, ich habe das so verdient. Alles, was in meinem Leben so gut läuft, das habe ich eigentlich verdient. Ich arbeite ja dafür. Und natürlich, die meisten Menschen haben das Glück, dass sie arbeiten können und Geld verdienen, und von dem schwer verdienten Geld können sie sich dann die Nahrungsmittel kaufen und all das. Aber das ist nur vordergründig. Wer stellt denn den Arbeitsplatz zur Verfügung? Warum ist denn so, dass ich hier in Deutschland ganz leicht oder relativ leicht einen Arbeitsplatz bekomme, aber in anderen Ländern der Welt nicht? Kann ich das auch mir auf meine Fahnen schreiben? Oder die Fähigkeiten, die ich habe zu arbeiten, schon mal rein körperlich, aber auch mental, Verstand, die Intelligenz, die dazugehört, aber auch emotional oder psychisch, die Motivation, dass mir Freude Spaß macht. Es gibt ja auch Menschen, die aus psychischen Gründen nicht richtig arbeiten können, weil sie ihnen da irgendwie was fehlt, oder ein innerer Antrieb oder auch die Freude am Gestalten oder so. Wenn das alles aber auch vom Schöpfer kommt, dann ist alles, was ich mit diesen Gaben, die er mir gegeben hat, machen kann, zumindest auch Geschenk von ihm. Und deshalb ist es logisch nicht korrekt, dass ich sage, ich arbeite doch dafür. Selbst wenn man jetzt mal nicht an einen Schöpfergott glaubt, ich weiß, dass auch bei uns, in unserer Kultur, in unserem Land, der Glaube an Gott, den Schöpfer, stark auf dem Rückzug ist. Die meisten Menschen in unserem Land gehen davon aus, dass das Ganze durch Entwicklung, Evolution geschehen ist. Dass sozusagen die Natur oder das Prinzip Leben sich fortentwickelt, begünstigt durch den Zufall, durch zufällige Genveränderungen, sich alles so weit entwickelt hat. Aber selbst wenn ich so meine Welt und mich und das Leben erkläre, bleibt es dabei. Ich verdanke mich nicht mir selbst. Dass ich bin, habe ich nicht gemacht. Dass ich bin, hat eine Ursache, die auf jeden Fall außerhalb von mir liegt. Und wenn ich dann schon nicht einem Gott als Schöpfer danke, dann müsste ich doch wenigstens der Natur danken oder dem Prinzip Leben oder wie ich das sonst formulieren will, oder meinetwegen dem Zufall. Aber auch das ist eine Form von Dankbarkeit, dass ich nicht einfach sage, das gehört mir, das habe ich verdient, das ist meins. Dann sage ich, gut, das Leben hat es mir geschenkt oder die Natur hat es mir geschenkt und dann gehe ich vielleicht anders mit der Natur um, wenn ich auch der Natur überdankbar bin. Oder eben, Gott hat es mir geschenkt. Wichtig ist, dass wir, wenn wir Ursachen suchen für unser Ergehen, dass wir dann immer weit genug zurückgehen. Dass wir eben nicht stecken bleiben bei mir oder noch bestenfalls bei meinen Eltern und den Genen, die sie mir vererbt haben, sondern dass ich weiter frage, was steht noch dahinter und was noch und was noch. Die Griechen haben das gemacht und das war in unserer Kulturwelt bis in die mit ins Mittelalter, bis in den Anfang der Neuzeit üblich und weit verbreitet, dass man sozusagen immer die erste Ursache gesucht hat. Und wenn man konsequent zurückdenkt, dann ist die erste Ursache immer Gott. Er ist das erste Sein, aus dem alles andere Sein kommt. Er ist der erste Beweger, aus dem jede Bewegung entsteht und jede Geschichte und so weiter. Die Griechen nannten das Gottesbeweise. Für uns heute ist es wissenschaftlich ein bisschen schwieriger geworden. Wir haben irgendwann mal gelernt, dass die Dinge nicht nur eine Ursache haben, sondern manchmal auch zwei Parallelen. Das macht schon das Prinzip Leben deutlich. Wir können nicht sagen, wem wir als Einzelne unser Leben verdanken, sondern müssen immer sagen, wenn, dann schon Vater und Mutter. Also sind schon zwei. Anders geht es gar nicht. Und wenn ich dann noch weiter denke und sage, gut, und Gott steckt da auch noch mit drin, dann sind es schon drei. Und dann spielt ja da noch vieles andere mit, bis menschliches Leben entsteht. Wir waren jetzt am Wochenende mit den Konfirmanden unterwegs und da haben wir uns mit dem Josef beschäftigt, so diese Achterbahn des Lebens, die er in seinem Leben hatte, der biblische Josef, der dann nach Ägypten verkauft wurde als Sklave. Sie kennen wahrscheinlich die Geschichte. Und wenn man die Geschichte in der Bibel liest, da kommt es immer wieder, dieser Satz, Gott war mit Josef und ließ ihm gelingen, man kann auch übersetzen, gab ihm Erfolg bei allem, was er anpackte. Da steckt das auch drin. Das sind zwei dabei. Erstens der Josef, der die Dinge anpackt, der was tut, der sich nicht fallen lässt und nicht deprimiert sagt, das hat eh keinen Sinn, sondern der arbeitet und dann Gott, der seine Arbeit segnet. Und deshalb muss auch Josef dann, als er am Schluss sozusagen Stellvertreter des Pharao wurde, also eine ganz hohe Machtposition hatte, bleibt er dabei, dass er dankbar ist. Dass er nicht sagt, das habe ich geschafft, ich habe mich vom Sklaven hier hochgearbeitet zum zweiten Regierungschef, sondern er weiß, Gott hat mir das gegeben. Dieses kausale Weltbild, das galt bei uns so bis ins 19. Jahrhundert, und war sozusagen ein Naturgesetz. Allerdings hat sich die Wissenschaft dann weiterentwickelt und man hat aufgehört, zurückzufragen, beziehungsweise man hat eine Grenze gemacht. Die Griechen bis ins Mittelalter, auch die Theologen, die haben immer sozusagen die Seinsursache immer weiter gefragt, bis sie bei Gott gelandet sind. Und in der Neuzeit hat die Wissenschaft beschlossen, wir machen Wissenschaft. Lateinisch haben sie gehabt, etsi deus non daretur, als ob es keinen Gott gäbe. Sie haben beschlossen, wissenschaftlich ist nur alles, was ich unter Ausschluss der Existenz und des Wirkens eines Gottes erfassen kann. Also man hat sozusagen per Definition Gott aus der Wissenschaft ausgeschlossen. Das muss man sehen, wenn man über Wissenschaft nachdenkt und über die Frage, wie ich mit meinem Verstand Gott erkennen kann. Wenn ich von Natur aus sozusagen etwas ausschließe, dann kann ich durchs Denken nachher auch nicht mehr draufkommen. Man macht das oft an einem Beispiel, das Fischernetz. Wir waren jetzt ja in Israel, im See Genezareth, und da haben wir auch viel von diesen Fischergeschichten gehört, von den Fischen, die dort so wichtig sind. Und da gibt es verschiedene Größenfische. Und der beliebteste Fisch ist ein größerer Fisch. Ich habe jetzt den israelischen Namen verstanden, irgendwie ist was wie so eine Art Karpfen bei uns. Und da gibt es auch viele kleine Sardinen. Und die Fischer haben ganz bewusst entschieden, fange ich jetzt diese Karpfen, diese größeren Fische, oder fange ich die kleinen Sardinen, die man dann so am Stück, so die einfachen Leute dann gegessen haben. Und wenn die ein größeres Fisch, die größeren Fischen fangen haben, nahmen sie ein Netz mit größeren Maschen. Klar, weil die Kleinen schwimmen durch und die Großen bleiben hängen. Wenn ich jetzt aber als naiver Fischer da rangehe und nehme ein Netz mit großen Maschen und fische dann und stelle fest, da kommen nur große Fische raus, dann könnte ich ja auf die Idee kommen, es gibt gar keine Kleinen. Ich habe ja keine. Genau das nimmt man als Beispiel in der Wissenschaftstheorie, um deutlich zu machen, was da passiert ist an der Wende zur Neuzeit mit der Wissenschaft. Die Wissenschaft hat irgendwann entschieden, ein Netz, sozusagen, dass es Gott nicht gibt oder dass Gott für die Wissenschaft nicht relevant ist, und haben sozusagen auf der Basis geforscht. Sie haben sozusagen die Netzgröße verändert. Und dann kann im Netz auch Gott nicht rauskommen, weil das von vornherein ausgeschlossen ist. Aber dieses wissenschaftliche Weltbild, das dann mit diesen Naturgesetzen operiert hat, eins davon ist die Kausalität, also dass jedes Ding eine Ursache hat, das kam dann ins Wanken. Vor etwa 100 Jahren Albert Einstein mit seiner Relativitätstheorie und dann später Heisenberg mit der Unschärferelation. Und jetzt wird deutlich, die Dinge haben alle unzählig viele Ursachen. Und man kann gar nicht genau sagen, welche Ursache für was verantwortlich ist. Sondern man kann nur noch Wahrscheinlichkeitsangaben machen. Und jetzt berechnet man vieles in der Wissenschaft nach Wahrscheinlichkeiten. Also nicht mehr sagen, aus dem kommt dem und aus dem kommt das und aus dem kommt das, sondern die Dinge haben ganz, ganz viele Ursachen. Bis hin zur sogenannten Chaostheorie, die wissenschaftlich feststellt, man sagt es im Bild immer wieder, dass ein Flügelschlag eines Schmetterlings in China in Amerika ein Erdbeben auslösen kann. Es gibt, man kann das sozusagen wissenschaftlich diesen Zusammenhang nachweisen, wenn man dieser Theorie folgt. Das heißt, dass alle Dinge viele, viele Ursachen haben und dass man gar nicht genau sagen kann, welche Ursachen jetzt zu entscheiden sind. Und wenn wir das sozusagen auch für den Glauben nehmen, dann wird deutlich, dass wir auch einen Gott in unser Denken mit einbeziehen können und dass das genauso plausibel ist, wie wenn ich einfach irgendwelche Zufälligkeiten einbeziehe. Von daher glaube ich, bin überzeugt, dass man, wenn man wirklich nachdenkt, dass man dann nicht Gott beweisen kann, aber dass auch der Gedanke von der Existenz eines Schöpfergottes sehr plausibel ist. Ich habe mal dieses Zitat gelesen, ich weiß nicht, von wem es ist, von irgendeinem Wissenschaftler, der hat gesagt, der erste Schluck aus dem Kelch der Wissenschaft ist der Atheismus. Aber auf dem Grund des Kelches war das der Glaube. Das heißt, der erste Schluck aus diesem Kelch der Wissenschaft, das war die Erkenntnis, naja, nicht Gott schleudert die Blitze auf die Erde, sondern da gibt es Elektrizität und Blitzableiter und das Ganze. Oder war die Erkenntnis, wie Gewitter zustande kommen, wie das Wetter zustande kommt, wobei man da immer noch nicht ganz so sicher ist. Also dass man viele Dinge erkannt und sagt, da brauche ich nicht Gott dafür. Das ist richtig. Aber das ist der erste Schluck. Und wenn man dann tiefer geht, dann merkt man, dass Gott doch die Ursache hinter vielem ist, aber auf ganz andere Art und Weise, wie wir uns das bisher vorgestellt haben. Dass das Wetter doch was mit Gott zu tun hat. Und dass Gott die Klimabedingungen geschaffen hat, unter der das Klima funktioniert. Und dass er diese Klimabedingungen schon mit in die Schöpfung hineingeschaffen hat, indem er diese Erde so positioniert hat. Wenn unsere Erde nur ein paar Millionen Kilometer näher an der Sonne wären, dann wäre es bei uns so heiß, dass kein menschliches, kein organisches Leben möglich wäre. Und wenn es nur ein bisschen weiter außenhalb, weiter weg von der Sonne wäre, dann wäre es zu kalt. Wenn unsere Erde viel größer wäre, sodass ein Tag nicht 24 Stunden hätte, sondern meinetwegen wie auf dem Mars, sozusagen ein Tag so lang dauert wie bei uns 70 oder 80 Tage, dann wird es auf der sonnenabgewandten Seite auch viel zu kalt. Nein, das stimmt einfach alles. Die Größe, die Umlaufgeschwindigkeit, selbst die Neigung der Erdachse, die Entfernung zur Sonne, selbst der Ring der Planeten drumherum, der die Erde vor Zusammenstößen mit Kometen schützt, das alles stimmt so exakt ganz genau. Und nur so ist das Wetter und das Klima auf unserer Erde möglich. Und wenn nur einer dieser Faktor um einen ganz kleinen Prozentteil anders wäre, wäre das Leben nicht mehr möglich. Und jetzt kann man wahrscheinlichkeitsmäßig nachrechnen, wie aus einer zufälligen Explosion, dem sogenannten Urknall, wie das so eine Konstellation zufällig entstehen soll. Sozusagen aus dem Chaos einer Explosion, normal eine Explosion, führt immer nur zur Zerstörung. Es gibt kein einziges Beispiel, wo eine Explosion irgendwas Positives hervorgebracht hat. Nirgendwo auf der ganzen Geschichte, nie. Deswegen sagen die Wissenschaftler auch, dieser Urknall ist sozusagen eine Singularität. Nur in diesem einen Fall, in der ganzen Weltgeschichte, im ganzen Universum, gab es eine Explosion, die was Positives hervorgebracht hat. Aber wer das mal nachrechnet, was da die Wahrscheinlichkeit ist, der wird feststellen, dass der Glaube an Gott viel wahrscheinlicher ist, an einen Gott, der diese Welt geschaffen hat, als an diesen Zufall. Man könnte so weitermachen. Ich habe eine Geschichte gelesen, die das nochmal deutlich macht. Eine Mäusefamilie hat sich in einem großen Klavier eingenistet. Häufig hörten sie in ihrer Klavierwelt die wunderschönen Klänge und waren immer tief beeindruckt und genossen dankbar die herrliche Musik. Hier und da machten sie sich Gedanken über den unsichtbaren Klavierspieler, den sie nicht sehen konnten, der ihnen aber doch so nahe sein musste. Eines Tages machte sich eine besonders wagemutige Maus auf den Weg und erklomm die höher gelegenen Teile des Klaviers. Als sie zurückkehrte, war sie ganz in Gedanken versunken. Sie hatte herausgefunden, wie die geheimnisvolle Musik gemacht wird. Metallträte. Gespannte Metallträte verschiedener Länge zitterten und vibrierten und ließen so Töne entstehen. Keine der wirklich ernstzunehmenden Mäuse konnte jetzt noch an den unsichtbaren Klavierspieler glauben. Nur noch ältere oder ungebildete Mäuse lauschten andächtig der wunderbaren Musik und verehrten nach wie vor den unsichtbaren Künstler. Später sorgte eine andere Forschermaus für weitere Erklärungen. Die Entdeckung von kleinen Hämmerchen lüftete das Geheimnis. Diese Hämmerchen tanzten und sprangen auf den Metallträten. Damit war der unsichtbare Klavierspieler endgültig in die Welt der Märchen und Sagen verbannt. Aber der Klavierspieler machte weiter seine wunderschöne Musik, Gott sei Dank. Das zweite, Denkmal pflegen. Das erste war so das Denken im Bereich der Wissenschaft und das zweite, Denkmal pflegen, das Denken im Bereich der Geschichte, der Erinnerung. Erinnerung ist eines der grundsätzlichen Fähigkeiten unseres Gehirns. Wenn wir keine Chance, keine Möglichkeiten hätten für Erinnerungen, dann könnten wir nicht klar denken. Denn unser ganzes Denken ist auf Erinnerung aufgebaut. Alles, was wir jetzt denken, verknüpft unser Gehirn mit Dingen, die früher schon waren. Mit früheren Gedanken oder mit früheren Erlebnissen oder mit früheren Gefühlen. Deswegen gehört Erinnern eigentlich ist eine Grundaufgabe und Grundtätigkeit unseres Gehirns. Es ist interessant, wenn man in der Bibel liest, dass da immer wieder erzählt wird, wie Abraham, Jakob, Josef, Josua, Mose, immer wieder an Stellen, wo Gott besonders gewirkt hat, ein Denkmal aufgerichtet haben. Meist aus Steinen, weil Steine eben lang halten und lang da bleiben und sozusagen das behalten, damit man sich erinnert. Denn diese Erinnerung, jedes Mal, wenn man sich erinnert, jedes Mal, wenn man an diesem Denkmal vorbeikommt, denkt man wieder daran, was da Tolles passiert ist und dankt wieder neu dafür. Und diese Denkmäler hat man eben nur für positive Erlebnisse aufgerichtet und deswegen haben die immer wieder Dank ausgelöst. Und deshalb ist eine Kultur des Erinnerns ist auch viel näher dran einer Kultur der Dankbarkeit. Ich weiß nicht, ob Sie es vorhin gemerkt haben, die Liedfolien, da war im Hintergrund eine Mauer, ich bin überzeugt, das ist die Klagemauer, wir haben die Folien gemacht. Die Klagemauer heißt nur bei uns Klagemauer. Normalerweise heißt sie Westwand, also im Englischen und bei den Juden. Und es ist gar nicht eine Mauer der Klage eigentlich, sondern als die Israelis die Altstadt von Jerusalem erobert haben, im Sechstagekrieg, da war das für die Israelis, das war das Heilsereignis der jüngeren Geschichte, dass sie wieder Zugang haben zum Tempel, wenigstens zu dieser alten Grundmauer des Tempelgeländes. Und dort zu sein, heißt an dem für Juden, an dem Punkt zu sein, wo man hier auf der Erde Gott am nächsten kommen kann. Näher kann man ihm hier auf der Erde nicht kommen. Und deshalb ist diese Klagemauer eigentlich keine Klagemauer, sondern vielmehr eine Mauer des Gedenkens der Nähe Gottes und der Geschichte Gottes mit diesem Volk, das eben mit diesem Tempel, der früher dort stand, verbunden ist. Und deswegen finde ich es toll, dass man die Lieder auf diesem Hintergrund spielt, weil dann sozusagen schon der Hintergrund dran sagt, wir sind dankbar für all das, was Gott getan hat. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Wer sich bewusst erinnert, wird immer wieder viele Gründe finden zur Dankbarkeit. Es ist interessant, dass im Alten Testament die großen Feste des israelitischen Volkes, das sind alles Dankfeste. Die drei großen Feste haben alle mit Dank zu tun. Beim Passa ist der Dank über die Gerstenernte, die ersten Garben der Gerste, also sozusagen die ersten Früchte, die es überhaupt gibt. Die werden beim Passa sozusagen geschwenkt und das ungesäuerte Brot wird aus diesen Gersten gemacht. Das, was wir Pfingstfest nennen, das war in Israel das Wochenfest, 49 Tage danach. Das war das Fest über die Getreideernte, das Dankfest. Und das dritte Fest, das Laubhüttenfest, das war sozusagen der Erntedank für die späteren Ernten, für die Weinernte, Feigen, Datteln, Öl, alles, was da noch kam. Und jetzt haben die Israeliten jedes dieser Erntedankfeste mit einem geistlichen Ereignis Gottes verbunden, mit einem zentralen Heilsereignis. Das Passafest mit der Befreiung aus Ägypten, das Wochenfest oder unser Pfingstfest mit der Gabe der Tora am Sinai, mit dem Gottesbund, und das Laubhüttenfest mit der Wanderung Gottes, also mit der Wanderung Israels durch die Wüste, wie Gott das Wunder gemacht hat, dass das Volk Israel in der Wüste überleben konnte. Und deshalb, das ist der Sinn, dass man das jedes Jahr wieder neu feiert, ist eigentlich nur der Sinn, dass man sich erinnert, dass man es nicht vergisst. Und sozusagen der gegenwärtige Dank für die Gaben, die Gott gibt, ist immer verbunden mit dem Dank für das, was er in der Geschichte getan hat. Und wir Christen haben das übernommen mit dem, was wir so Kirchenjahr nennen. Manchmal finden wir das ein bisschen blöd, dass alle Jahre Weihnachten ist und alle Jahre Ostern, aber das ist genau der Sinn dafür, dass wir nicht vergessen, sondern dass wir jedes Jahr dran denken, Gott kam in Jesus auf diese Welt. Jesus hat an Ostern, Karfreitag sein Leben für uns gegeben und hat den Heiligen Geist geschenkt an Pfingsten. Wir haben es dann allerdings nicht mehr mit diesem Dankefest verbunden und dafür ein extra Erntedankfest eingeführt. Aber der Grundgedanke dieses Jahreskreises ist genau der. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und zwar nicht nur jetzt aktuell, sondern über die ganze Geschichte hinweg. Und deswegen feiern wir in Deutschland auch Reformationsfest, weil wir dankbar sind für das, was in der Reformation Gott uns geschenkt hat. Und deshalb ist es, glaube ich, auch gut, dass es einen Festtag gibt für die deutsche Einheit, dass wir das nicht vergessen, was Gott da geschenkt hat, wieder neu geschenkt hat und viele, viele andere Dinge. Es ist interessant, die Gehirnforschung hat das gezeigt, dass wenn wir uns an etwas erinnern, an ein schönes Erlebnis erinnern, dann schüttet unser Gehirn die gleichen Glücksgefühle oder gleichen Glückshormone aus, wie damals, als wir es erlebt haben. Oder fast die gleichen. Das heißt, wenn ich mich erinnere an meine Zeit, wie ich verliebt war mit meiner Frau und was ich da alles so toll an ihr fand, wenn ich mich daran erinnere, dann erlebe ich das gleiche Glück nochmal. So einfach ist es, glücklich zu sein, ihr Männer. Ihr müsst euch nur erinnern. Und Frauen. Ja, oder das ist ja auch der Zusammenhang zwischen Rauchen und dem Stillerlebnis. Ja, wenn unser Gehirn sozusagen dieses Nuckeln mit den Lippen an der Zigarette, das erinnert uns an das Stillen und es verschafft uns, ohne dass wir das bewusst merken, die gleichen Glücksgefühle wie damals, als Baby. Ja, deswegen ist es so schwer, mit dem Rauchen aufzuhören, man fängt gar nicht an. Lieber der Frau einen Kuss geben, das gibt auch so ein Glücksgefühl. Aber auch da wird deutlich, auch unser Gehirn ist so gebaut. Und wenn wir uns erinnern, dann werden wir dankbar. Deswegen Denkmal pflegen. Noch ein kleiner dritter Punkt, Kultur der Dankbarkeit. Die Dankbarkeit kommt nicht von alleine. Das ist so ein Phänomen, bei kleinen Kindern machen alle durch, dass die Eltern dann immer sagen, sag auch Danke. Ja, beim Metzger, wenn es was gibt, und beim Bäcker, und wenn irgendeine Nachbarin einen fröhlich anspricht und so, immer heißt es, sag auch Danke. Hängt uns zum Hals raus. Aber interessant ist, Dankbarkeit kommt in der Regel nicht von allein. Dankbarkeit ist nicht etwas, was wir irgendwie in uns selber produzieren, sondern Dankbarkeit braucht einen Anstoß, braucht irgendwas, was Dankbarkeit auslöst. Ein Geschenk zum Beispiel, ein echtes Geschenk, das wir kriegen, wo wir wissen, ohne Hintergedanken, das löst Dankbarkeit aus. Und das vielleicht auch nur da, wo wir dieses Danken gewohnt sind. Ich habe gestern, war ich im Auto unterwegs, und da kam so eine Sendung, wo man sich Lieder wünschen konnte. Und da hat einer, die haben es dann vorgelesen, der hat geschrieben, er wünschte jetzt ein Lied, weil seine Frau innerhalb kurzer Zeit zwei Unfälle hatte mit jeweils einem 40-Tonnen-Laster und beides Male fast unverletzt den Unfall überstanden hat. Und dann habe ich schon überlegt, was wünscht sich der jetzt für ein Lied? Dachte vielleicht von guten Mächten, wunderbar geborgen oder sowas. Und dann hat er sich ein Lied gewünscht, das heißt My Immortal, das heißt meine Unsterbliche. Das heißt, der war eigentlich froh und glücklich darüber, dass seine Frau zweimal so einen Unfall erlebt hat, und er hat auch gemerkt, das ist was Besonderes. Und dann wünscht er sich ein Lied und bringt damit, so habe ich es interpretiert, zum Ausdruck, ja, meine Frau ist unsterblich. Sie ist meine Unsterbliche. Das heißt, nichts kann sie tot kriegen, nicht mal zwei solche Laster. Dachte ich, warum funktioniert das nicht? Wenn man schon mal so weit ist, dass man es kapiert, dann wünscht man sich ein Lied der Dankbarkeit, denke ich, aber war nicht der Fall. Also Dankbarkeit ist nicht etwas, was von alleine kommt, sondern was immer wieder diesen Anstoß braucht. Und deshalb ist wirklich etwas, muss es eine Grundhaltung werden. Wirklich eine Grundhaltung, dass wir uns überlegen, könnte das oder dieses oder jenes nicht ein Grund zur Dankbarkeit sein. Ich glaube, das müssen wir lernen. Und da gibt es die verschiedensten Möglichkeiten. Auch neulich, auch mit dem Auto unterwegs, ich hatte es eilig, wie oft, und vor mir war so ein Trierler, sage ich immer, der irgendwie nicht richtig fahren wollte, obwohl man schneller hätte fahren dürfen und so. Und ich habe ein paar Mal überlegt, schon zum Überholen angesetzt, habe es dann aber wieder gelassen, und plötzlich fahren wir an so einem Blitzer vorbei. Und dann war ich überzeugt, wenn ich den überholt hätte, dann wäre ich da voll reingerauscht. Und dann habe ich gesagt, man kann auch für solche Fahrer dankbar sein. So wie es am Anfang in dieser Präsentation war, dass man sich einfach Gedanken macht, gibt es nicht Dinge, Gründe, selbst an schwierigen Situationen, für die ich dankbar bin. Wir haben bei den Konfirmanden ja mit Josef, mit der Josefs Geschichte gearbeitet, und da festgestellt, der Josef im Rückblick war der wahrscheinlich dankbar dafür, dass ihn seine Brüder fast umgebracht und als Sklave verkauft haben. Weil sonst wäre alles nicht geworden. Im Rückblick konnte der sogar dankbar sein für diese Szene dann bei Potiphar mit der Frau, wo er dann mit dem Gefängnis gelandet ist. Sonst wäre er nie der zweite Pharao geworden. Sonst hätte er nie sein Volk, seine Familie vor dem Hunger bewahren können. Sonst hätte sozusagen der Segen Gottes wäre stecken geblieben und nicht durch diese Urfamilie von Israel weitergegangen. Im Rückblick war der selbst für die Katastrophen seines Lebens dankbar. Und für uns wäre das eine Möglichkeit, dass wir auch in ganz verschiedenen Situationen fragen, kann ich dafür nicht dankbar sein? Es gibt ein schönes Bilderbuch, gibt es auch hinten auf dem Büchertisch, Kinderbuch, ist schon fast 100 Jahre alt. Das erzählt die Geschichte von einem kleinen Mädchen, Tochter eines Missionars. Der Missionar ist im Ruhestand, die Frau ist schon gestorben, das ist die jüngste Tochter. Und die sind sehr arm und er lebt eigentlich immer wieder davon, dass da Missionspakete ankommen. Aber diese Missionspakete werden von der Damenhilfe geschickt, und die schicken nicht immer gerade das, was man sich wünscht. Zum Beispiel einmal, als der Vater geschrieben hat, er hätte gerne eine Puppe für seine Tochter, war dann im nächsten Paket ein paar Krücken drin. Und dann haben die zwei, der Vater mit der Tochter, ein Spiel überlegt und gesagt, wir versuchen das mal, dass wir für alles, was passiert, noch irgendeinen Grund finden, dafür dankbar zu sein. Und dann haben sie weil überlegt, und da haben sie entschieden, ich kann für diese Krücken dankbar sein, weil ich sie nicht brauche. Und so hat sie das gelernt und dann stirbt der Vater und dann kommt sie zu einer furchtbaren Tante, alten Frau, missstimmig, missliebig und alles Katastrophe. Aber durch dieses Spiel, das sie da immer macht und in das sie alle mit einbezieht, verändert sich das Leben dieser Frau und ganz viele Menschen. Ich erzähle jetzt gar nicht mehr, Sie können es kaufen und durchlesen oder ausleihen und durchlesen. Aber das ist sozusagen die Idee, wenn wir einmal angefangen haben nachzudenken, sagen, ich möchte wirklich nachdenken, auch über schwierige Dinge in meinem Leben, ob es da nicht doch noch was gibt, worüber ich danken kann. Amen.